Herr Jesus Christus, was wir in diesem Lied gesungen haben, das wollen wir dir auch noch einmal mit unseren Worten sagen, dass wir dir von ganzem Herzen dafür danken, dass du so in diese Welt gekommen bist, dass du den Weg gegangen bist, dass du aus Liebe zum Vater, aus Liebe zu uns dein Leben gelassen hast, dass du Gemeinschaft mit uns haben willst, dass du uns eine ganz einzigartige Beziehung hineinstellst und wir an dich glauben, mit dir leben können. Hab ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Und wir schätzen solche Zeiten, wie wir sie jetzt gerade haben, ganz besonders, wo wir in der Gemeinschaft miteinander Zeit haben, die Bibel aufzuschlagen, wissen, dass dein Heiliger Geist da ist, dass er wirkt und dass du uns etwas vermitteln willst, unseren Glauben neu stärken möchtest, uns zeigen möchtest, wie du mit uns leben willst. Und so bitten wir dich jetzt auch für diesen Nachmittag, dass du dieses Zusammensein segnen kannst. Danke, dass du da bist. Danke, dass du lebst. Wir preisen dich. Amen. Und jetzt lesen wir miteinander 1. Korinther 3 und dann übergebe ich an Hans-Joachim Eckstein. Ich lese Ihnen ganz normal den Text nach der Luther-Übersetzung, was auch immer Sie so vor sich haben mögen. Ich lese nach der Luther-Übersetzung. Und ich, liebe Brüder, konnte nicht zu euch reden wie zu geistlichen Menschen, sondern wie zu fleischlichen, wie zu unmündigen Kindern in Christus. Milch habe ich euch zu trinken gegeben und nicht feste Speise, denn ihr konntet sie noch nicht vertragen. Auch jetzt könnt ihr es noch nicht, weil ihr noch fleischlich seid. Denn wenn Eifersucht und Zank unter euch sind, seid ihr da nicht fleischlich und lebt nach Menschenweise? Denn wenn der eine sagt, ich gehöre zu Paulus, der andere aber, ich zu Apollos, ist das nicht nach Menschenweise geredet? Wer ist nun Apollos? Wer ist Paulus? Diener sind sie, durch die ihr gläubig geworden seid und das, wie es der Herr einem jeden gegeben hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So ist nun weder der pflanzt noch der begießt etwas, sondern Gott, der das Gedeihen gibt. Der aber pflanzt und der begießt, sind einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Denn wir sind Gottes Mitarbeiter. Ihr seid Gottes Ackerfeld und Gottes Bau. Ich, nach Gottes Gnade, die mir gegeben ist, habe den Grund gelegt als ein weiser Baumeister. Ein anderer baut darauf. Ein jeder aber seht zu, wie er darauf baut. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Wenn jemand auf den Grund baut, Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu, Stroh, so wird das Werk eines jeden offenbart werden. Der Tag wird's klar machen, denn mit Feuer wird er sich offenbaren. Und von welcher Art eines jeden Werk ist, wird das Feuer erweisen. Wird jemandes Werk bleiben, das er darauf gebaut hat, so wird er Lohn empfangen. Wird aber jemandes Werk verbrennen, so wird er Schaden leiden. Er selbst aber wird gerettet werden, doch so wie durchs Feuer hindurch. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? Wenn jemand den Tempel Gottes verdirbt, den wird Gott verderben, denn der Tempel Gottes ist heilig und ihr seid ihr. Niemand betrüge sich selbst. Wer unter euch meint, weise zu sein in dieser Welt, der werde ein Narr, dass er weise werde. Denn die Weisheit dieser Welt ist Torheit bei Gott. Denn es steht geschrieben, die Weisen fängt er in ihrer Klugheit. Und wiederum, der Herr kennt die Gedanken der Weisen, dass sie nichtig sind. Darum rühme sich niemand eines Menschen, denn alles ist euer. Es sei Paulus oder Apollos oder Kephas, es sei Welt oder Leben oder Tod, es sei Gegenwärtiges oder Zukünftiges, alles ist euer. Ihr aber seid Christi, Christus aber ist Gottes. Wir haben so miteinander vereinbart, dass wir zuerst den Impulsvortrag hören werden. Dann haben Sie Gelegenheit, Fragen zu stellen zu 1. Korinther 3 und zu dem, was Sie gehört haben. Die natürliche Zeitgrenze ist nur das Abendessen. Darf ich dich bitten?
Liebe Schwestern und Brüder, ich freue mich, wieder hier zu sein. Das erste Mal gestehe ich in dieser Halle, aber nicht das erste Mal in diesem Haus. Das letzte Mal waren wir einige Meter höher zur Feier unseres wunderschönen Jubiläums. Der erste Korintherbrief ist ein anspruchsvoller Text und wir haben es beim Lesen schon gemerkt und er ist zugleich ein sehr ergiebiger Text. Was den ersten Korintherbrief so spannend macht, ist, dass es kein Brief ist, der einfach nur Ideale beschreibt. Beim Römerbrief, da haben wir es so, dass Paulus die Gemeinde nicht kennt. Dann muss er auch nicht auf ihre Probleme eingehen. Und er stellt sich vor mit seinem Evangelium und wir haben im Römerbrief die Schönheit des Evangeliums in der ganzen Fülle entfaltet. Aber die römische Gemeinde muss im Hintergrund staunend gedacht werden. Sie ist nicht im Text selbst eingearbeitet. Vielleicht bei den Starken und Schwachen in Römer 14, aber auch das kann ein Beispiel sein, das Paulus aus anderem Zusammenhang nimmt. Bei den Korinthern nun brennt es unterm Dach. Da ist einiges nicht so, wie es sein sollte und das ist im ersten und zweiten Kapitel uns schon bewusst geworden. Paulus steigt gleich so ein, dass unser Thema sich vom Text her ergibt. Und er klagt, dass die Korinther wie kleine Kinder sind, denen man noch Milch geben muss und nicht feste Speise. Das kann uns irritieren, weil hier von Menschen gesprochen wird, die nicht dastehen, wo sie stehen sollten von ihrem Alter und ihrer Entwicklung her. Wir kennen andere Zusammenhänge im Neuen Testament, da wird die reine Milch, 1. Petrusbrief, als positives Bild gebraucht. Hier aber ist es Ausdruck der Unreife. Wir lernen als erstes also, der Glaube ist nicht statisch. Es ist nicht zementiert, dass wir Christen sind und wie wir Christen sind. Es scheint im Glauben eine Entwicklung zu geben. Ja, wir sollen offensichtlich im Glauben erwachsen werden und weiterkommen. Dies ist in der Tat spannend und es ist deshalb spannend, weil das unabhängig von unserer Lebensphase gilt. Eigentlich kann man sagen, dass das eine Beschreibung unseres ganzen Lebens ist. Ein Stein liegt im Garten, im Lauf der Jahrhunderte wird er weniger, aber er ist, was er ist. Ein Stuhl wird fabriziert und solange er hält, ist er, was er ist. Nicht so der Mensch. Ein Mensch entwickelt sich ständig und wir wissen aus der Medizin, dass wir nicht mehr die sind, die wir vor 7 Jahren waren, weil im Lauf von 7 Jahren unser ganzer Körper sich rund erneuert, Zellen sterben und werden neu gebildet. Wir sind unterwegs. Wir sind auf einem Weg. Und wir sollen uns entwickeln. Zum Guten im besten Fall. Oder es gibt auch das Verpassen von Gelegenheiten und die Entwicklung zum Negativen hin. Die spannende Herausforderung ist also für uns, was nach Paulus bringt uns weiter? Wie wird man im Glauben erwachsen? Wie zeigt sich denn unreife und negative Entwicklung? Und wo sind die Zielvorgaben? Unser Körper weiß für jede Zelle, wo er hin will und solange wir gesund sind, bilden sich alle neue Zellen nach einem inneren Bauplan, einem inneren Ziel und die Frage ist, wie sieht das geistlich aus? Noch mehr kann uns aber, wenn wir Paulus kennen, irritieren, dass er nicht nur von unmündig und mündig, von Kind und Erwachsenwerden redet, sondern von geistlich und fleischlich. Das bedeutet nun nicht, dass die Geistlichen Müsli essen und die Fleischlichen essen noch rote Würste. Ich weiß nicht, was es heute Abend gibt. Es ist also nicht die Currywurst-Fraktion und die Müsli-Fraktion in Korinth, die hier aufgespalten wird. Sondern, wie es in Römer 8 uns ganz deutlich erklärt wird und ausführlich, Paulus bezeichnet mit fleischlich und geistlich den Gegensatz des Menschen, der sich entweder von sich selber her versteht und getrennt von Gott, das ist der fleischliche Mensch, oder der sich von Gott und seinem Geist her versteht, das ist der geistliche Mensch. Diese Alternative, dieser Gegensatz, ergibt sich für alle Verfasser des Neuen Testamentes von den Anfängen vom Schöpfungsbericht her. Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Und wir nennen das die Ebenbildlichkeit des Menschen, dass der Mensch nämlich geschaffen ist als Gegenüber Gottes. Das Ebenbild wird im Alten wie im Neuen Testament nicht so verstanden, dass das ein Stellvertreter Gottes ist, ein zweites unabhängiges Subjekt, ein kleiner König neben dem Großen, sondern das Ebenbild müssen wir verstehen als Gegenüber, als Ergänzung. Für mich war als junger Mensch das eindrücklichste Beispiel der Mond. Der Mond ist Ebenbild der Sonne. Das heißt, er ist auf die Sonne bezogen und habt ihr es gemerkt, es ist wieder zunehmender Mond. Er reflektiert in der Nacht das Licht der Sonne. Das Ebenbild lebt vom Urbild und ist auf dieses Urbild bezogen. Gott und sein Geist sind der Bezugspunkt für Adam und Eva gewesen. Aber, wie wir uns erinnern, Adam und Eva haben als erstes sich von Gott abgewandt getrennt, sich dazu entschieden, nicht im Wir mit Gott zu leben, sondern als ein getrenntes Ich. Ihr werdet sein wie Gott ohne Gott. Ihr werdet ewig leben ohne Gott. Dieses Prinzip der Trennung des Menschen von Gott, dieses Prinzip des Menschen, sich von sich selber her zu verstehen und nicht von Gott, das nennt die Bibel fleischlich. Wir müssen aufpassen, weil wir in der christlichen Tradition das fleischlich falsch verbunden haben. In der christlichen Tradition wurde fleischlich sehr schnell mit leiblich verwechselt. Das heißt, wenn ihr nachher beim Abendessen Hunger habt und euer Körper sich meldet, dann meldet sich eure Leiblichkeit. Wenn ihr aber in der Lahrhöhe mit Tischgebet ein Abendessen zu euch nehmt, ist das nicht fleischlich im paulinischen Sinne, sondern das ist leiblich im guten Sinne. Paulus sagt, alles, was mit Danksagung empfangen wird, das ist von Herzen gut. Als fleischlich im negativen Sinne haben wir im Laufe der Kirchengeschichte auch alles, was zu tun hat mit Sexualität, mit Erotik bezeichnet. Aber da die ersten Christen vom Judentum herkamen, war dieses Denken für sie ganz fremd. Ein alttestamentlicher Jude ist nicht leibfeindlich, weil der Leib Gottes Geschenk ist, Gottes Schöpfung ist gut. Fleischlich wird die Sache erst, wenn wir unseren Leib getrennt von Gott leben wollen, gebrauchen wollen. Und insofern müssen wir sehr aufpassen, denn die Leibfeindlichkeit, die kam erst durch die Griechen in unsere Kirche hinein. Bei den Griechen sprach man von einem Gegensatz von Geist und Leib. Und der Leib wurde verstanden als Gefängnis des Geistes und Askese und Weltverachtung war ein Weg zum Wesentlichen zu kommen. Dieser Dual, dieser Gegensatz von Geist und Leib hat die Griechen bestimmt. Und wenn man sich entwickeln wollte bei den Griechen, dann hat man gesagt, wir müssen unseren Leib verachten, wir müssen leibfeindlich werden. Also alles das, was mir Freude macht, was meinen Leib erfreut, essen und trinken, sich verlieben und heiraten, das alles ist gering zu schätzen. Wann hat diese Fehlentwicklung eingesetzt, dass Gottes Schöpfung negativ gewertet wurde? Nun schon im Neuen Testament. Wenn wir den 1. Timotheus 4 lesen und Kolosser 2 lesen, lernen wir Christen kennen, die von den Heiden, den Griechen herkamen und die haben gesagt, es ist nicht gut zu heiraten, du sollst dies nicht essen und jenes nicht trinken, du darfst keinen Wein trinken, du darfst dich nicht deines Lebens freuen, all das ist schlecht. Das heißt also, das Missverständnis, dass Gottes Schöpfung böse ist, sofern sie leiblich ist, ist so alt wie die Christenheit, aber das kommt nicht aus dem Evangelium, es kommt auch nicht aus dem Judentum und nicht aus dem Alten Testament, sondern hat sich von der heidnischen griechischen Welt eingeschlichen in die Kirche. Diese Verwechslung also bestimmt uns seit 2000 Jahren und deshalb müssen wir dies mit 1. Timotheus 4 ganz sauber trennen. Wenn Paulus also von fleischlich redet, dann meint er nicht alles das, was mir im Leib Freude macht, wie Essen und Trinken und Heiraten und Freude an der Welt. Sondern, wie es der Schöpfungsbericht schon deutlich macht, fleischlich ist das Prinzip der Trennung des Menschen von Gott. Das Prinzip der Trennung des Menschen von Gott. Der fleischliche Mensch ist der Mensch, der, ich deute eine halbe Kugel an, sich als ich isoliert von Gott versteht. Ich möchte Mensch sein ohne meinen Schöpfer. Ich möchte ewig leben ohne meinen Schöpfer. Ich möchte Gott sein und Gut und Böse unterscheiden können ohne meinen Schöpfer. Das ist das Prinzip des Fleisches. Es wäre uns natürlich geholfen, man hätte das gleich anders genannt, aber wir müssen natürlich die Texte, wie sie vorliegen, verstehen und können sie nicht umschreiben. Man würde den Begriff heute sicher nicht so empfinden. Wie war der Weg? Nun, Fleisch steht für Menschsein und Fleisch steht im Alten Testament schon für die Vergänglichkeit des Menschen und damit für seine Gegensätzlichkeit zu Gott. Und in diesem Komplex von Vergänglichkeit und Gegensätzlichkeit zu Gott hat sich der Begriff des Fleischlichen ausgeprägt. Geistlich ist vergleichsweise einfach. Es geht hier um Gottes Geist. Es geht also nicht darum, dass Akademiker geistlich sind, weil sie mehr denken müssen oder mehr Bücher lesen oder schreiben, sondern geistlich ist immer streng auf Gott bezogen. Gott, wie er gegenwärtig wirksam ist, das bedeutet geistlich. Ein geistlicher Mensch versteht sich von Gott und seiner Liebe her, möchte ihm wir im Vertrauen zu Gott leben. Nun, von Römer 8 her ist das relativ einfach, weil Paulus sagt, wenn jemand fleischlich ist von seinem Sein her, dann wird er auch fleischlich gesinnt sein. Das heißt, das Wesen eines Menschen bestimmt auch seine Gesinnung. Und wenn jemand so gesinnt ist, wie sein Sein ist, dann wird er auch entsprechend denken, handeln, entscheiden und reden. In Römer 8 hat Paulus also Sein, Gesinnung und Verhalten des Menschen miteinander verbunden. Das, was mein Wesen ist, wird sich in Gesinnung äußern. Was meine Gesinnung ist, wird zur Tat. Und so sagt er, wer fleischlich ist, wer getrennt von Gott lebt, der wird auch getrennt von Gott gesinnt sein, ich-bezogen gesinnt sein. Wer ich-bezogen gesinnt ist, der wird dann entsprechend auch ohne Liebe und ich-gesinnt handeln. Der Gegensatz in Römer 8, ganz einfach, wer von Gott geboren ist, wer geistlich ist, wer von Gott belebt worden ist, auferweckt worden ist, der hat ein neues Wesen. Und dieses neue Wesen und Sein soll zur Gesinnung werden. Das ist genau die Entwicklung, das Erwachsenwerden, dass mein Sein, mein Wesen immer mehr auch zu meinem Denken, zu meiner Grundhaltung, zu meiner Lebenshaltung, zu meiner Gesinnung wird. Und diese Gesinnung soll sich dann auch in Worten und Taten äußern. Sein, Gesinnung und Verhalten. Einmal fleischlich, getrennt von Gott, einmal im Wir mit Gott, von Gott her. Römer 8 ist einfach. Was ist mein Problem dann mit dem ersten Korintherbrief? Wen spricht Paulus hier an? Nun, ihr habt, wenn ich es richtig verstanden habe, den 1. Korinther 1 ja gelesen. Paulus, berufen zum Apostel Jesu durch den Willen Gottes und Sosthenes, unser Bruder, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen, samt allen, die den Namen unseres Herrn Jesus anrufen, an jedem Ort bei ihnen und bei uns. Wer sind die Adressaten? Ganz eindeutig Christen. Und jetzt entsteht für mich ein Problem. Er sagt einerseits, ich schreibe an euch als den Heiligen, die wesensmäßig also Gott geweiht sind, Gott gehören. Ihr seid die, die den Namen des Herrn Jesus anrufen. Wenn jemand Herr ist Jesus sagt, dann ist er Christ nach Paulus. Sie werden als Gemeinde angesprochen, alles Christen. Sie sind auch getauft, was wir nur am Rande erfahren, weil es Streitereien gibt, von wem bin ich getauft und gehöre ich der Partei dann zu. Das heißt, sie waren doch Christen. Nach Römer 8 habe ich aber jetzt nur die Alternative, ist jemand fleischlich, dann wird er auch fleischlich gesinnt sein, dann wird er auch fleischlich handeln. Oder ist jemand geistlich, dann wird er auch geistlich gesinnt sein und geistlich handeln. Von Römer 8 her denke ich, Nicht-Christen und Christen werden gegenübergestellt. Oder wenn ich nicht zwei verschiedene Gruppen machen will, meine Existenz, bevor ich gläubig war und meine Existenz, seitdem ich gläubig bin. Früher war ich fleischlich, seitdem mich Gott gerufen hat und ich an ihn glauben darf, bin ich von meinem Wesen her als Kind Gottes geistlich, denn ich habe Gottes Geist. Das Problem der Korinther war nun der Selbstwiderspruch ihrer Existenz. Sie lebten in einem grundlegenden Selbstwiderspruch. Sie waren von ihrem Wesen her als zum Leben gerufene, gerechtfertigte, geheiligte, von ihrem Wesen her geistlich. So werden sie angesprochen. Sie waren schon Christen. Ihre Gesinnung aber und ihr Verhalten war fleischlich. Das ist ein Widerspruch. Einige formulieren, ja, das waren dann eben fleischliche Christen. Aber das ist ein, man sagt den Fachbegriff, ein Oxymoron. Das ist so, als wenn ich sage, ein schwarzer Schimmel, das ist ein Selbstwiderspruch. Das passt nicht zusammen oder schwarze Milch. Nicht, das gibt es nicht. Insofern gewöhnt euch den Begriff eines fleischlichen Christen gar nicht an, denn dann würden wir etwas festschreiben, was es eigentlich gar nicht geben darf. Aber es ist gar keine Frage, was in Korinth vorlag war, und das beklagt Paulus als der Vater der Gemeinde, derjenige, durch dessen Verkündigung sie zum Glauben kamen. Er gesteht ihnen zu, ihr seid Christen geworden, aber ihr lebt im Widerspruch zu eurer Berufung. Dieser Selbstwiderspruch der Korinther ist nun freilich ein Widerspruch, der empirisch gesehen uns nicht so fremd ist. Im eigenen Leben und wie wir unsere Gemeinden, unsere Gemeinschaften erleben, aus denen wir kommen. Wir haben ein von Gott geschenktes Sein und wir leben völlig unter unseren Verhältnissen. Wir leben im Selbstwiderspruch zu unserer Berufung und zu dem Wesen, das wir als Kinder Gottes geschenkt bekommen haben. Wie äußerte sich jetzt der Selbstwiderspruch, den Paulus sieht? Nun, wir haben ja schon einiges erfahren. Es geht in 1. Korinther 5 folgende dann mit allen möglichen Problemen noch weiter. Hier ist er grundsätzlich und nimmt etwas Zentrales in den Blick. Sie sind fleischlich, weil es unter ihnen Eifersucht und Zank und Spaltungen gibt. Da sagen wir, na so fremd ist uns das nicht. Parteiungen kennen wir in unserer Kirche auch. Die einen zählen sich zur Landeskirche, die anderen zur FEG, die dritten preisen sich als Baptisten und die vierten sagen, nur als Methodisten haben wir die Wahrheit gefressen. Und die fünften entziehen sich und dann sind wir auf der Lahöhe und sagen, lasst sie alle im Tal dort unten, wir sind hier oben. Das heißt, ganz fremd ist es uns nicht, dass wir immer wieder in Gruppen denken. Warum ist das so schlimm für Paulus? Für Paulus ist die Kirche Jesu Christi eine Einheit. Eine Einheit. Im Neuen Testament ist das so schön zu greifen darin, dass schon der Begriff die Einheit signalisiert. Es gibt im Neuen Testament nur einen Begriff, Ekklesia. Mit Ekklesia wird die ganze Weltkirche bezeichnet. Alle Christen zu allen Zeiten, an allen Orten. Das ist die Kirche Jesu Christi, wenn wir den Artikel, das die, unterstreichen. Wenn Paulus von der Kirche redet, meint er alle Christen, völlig unabhängig, Judenchristen, Heidenchristen, gemischte Gemeinden, welche Konfession, ist egal. Die Kirche ist für Paulus im Wortsinne auch eine Landeskirche. Die Kirche in Achaia, die wird hier angesprochen. Oder die Kirche in Judäa, da wird ein Land oder eine Provinz genommen und alle Christen, die da leben, das ist als Kirche eine Größe. Ein Wir Jesu Christi. Er redet die Korinther an. Also die korinthische Gemeinde ist eine Kirche, die angeredet werden kann als eine Größe. Innerhalb von Korinth gab es viele Kirchen. Ja, wir können sogar sagen, es war die Grundform der frühen Kirche, in Hausgemeinden zu bestehen. Denn man hatte noch keine eigenen Gebäude. Und erst ab dem 4. Jahrhundert gibt es Kirchengebäude. Vorher gab es das nur, dass wohlhabende Christen Kapellen in ihren Privathäusern einrichteten. Also Hauskirchen in dem Sinne, dass ein Raum reserviert war für den Gottesdienst. Zur Zeit des Neuen Testamentes hat man einfach im Wohnzimmer, im Innenhof den Gottesdienst gefeiert, sodass also die Hausgemeinde, der Bibelkreis, die Urform war der Kirche. So können wir es auch im Römerbrief, Römer 16, lesen in den Grußlisten. Da werden alle möglichen Kirchen angesprochen in Rom. Das heißt, dass wir im Neuen Testament ein Wir der Kirche Jesu Christi haben, mit völlig offenen Grenzen, ohne Abgrenzung. Die Kirche Jesu Christi sind alle Christen der Ökumene der ganzen Welt. Alle Konfessionen, alle Herkunft. Und schon wenn zwei oder drei zusammenkamen, dann sprach Paulus sie, dann sprach Matthäus sie, wie wir die Formulierung im Ohr haben, als Kirche an, denn Jesus Christus ist mitten unter ihnen, wenn nur zwei oder drei versammelt sind. Das heißt, alles Abgrenzen zwischen den Konfessionen, alles sich besser dünken als andere, alle Wahrheitsansprüche, nur wir haben es und alle anderen haben es nicht, kränken Christus als den Herrn der ganzen Kirche. Das heißt nicht, dass Paulus eine billige Einheitsökumene hat, nach dem Motto, ich hab euch gern und ihr könnt mich auch mal gern haben. Dass es ihm also ganz egal war, was Menschen lehrten. Er hat ja gerungen, wie mit den Korinthern. Er hat gestritten um Wahrheit. Es geht nicht um Gleichgültigkeit von inhaltlichen Fragen. Aber so wie Gott uns als Menschen liebt, mit all dem, was wir sind, und gleichzeitig sehr wohl auch unsere Sünden benennen kann und das, was nicht in unserem Leben stimmt, überführt mit seiner Wahrheit. So gilt es auch für die Kirche Jesu Christi, dass ich die anderen Geschwister anspreche als das, was sie in Christus sind, sie akzeptiere als Christen. So sehr ich dann auch sage, aus meiner Sicht würde ich dies anders sehen und ich begründe es dir und wir ergänzen uns gegenseitig. Die Unreife der Korinther bestand also darin, dass sie ihre Identität bestimmten in Zank, Eifersucht und Abgrenzung. Und dies ist nicht ungewöhnlich. Ein unreifer Mensch, ein Mensch, der noch nicht in seiner Entwicklung in sich ruht und abgeschlossen ist, äußert sich durch Abgrenzung. Wie bestimmen wir für uns in unserer Gemeinde unsere Identität, unsere Mitte? Sehen wir in Jesus Christus unsere Mitte, in der wir ruhen? Und können dann zu den Rändern hin sagen, dies tragen wir noch, hier widerspreche ich, aber die Mitte ist die eine Wahrheit. Haben wir die Freiheit zu sagen, keiner von uns hat die Wahrheit, sondern Heilsgewissheit bedeutet, wir haben die Gewissheit, dass die Wahrheit uns hat. Und das ist etwas ganz anderes. Habe ich Christus oder hat Christus mich? Habe ich eine Mitte, von der her ich meine Identität bestimme? Oder fehlt mir diese Mitte? Dann muss ich an den Grenzen kämpfen. Es sind die bedrohten Ritter, die an ihren Burgen die dicksten Mauern bauen. Das heißt, ich grenze mich in dem Maß ab, wie ich mich schwach fühle. Jemand, der als König oder Königin in seinem Reich sicher ist, hat offene Grenzen. Warum? An mich kommt keiner ran. Mir kann so schnell keiner. Ich weiß um meine Stärke, wenn es mal so weit kommt und einer geht zu weit, dann weiß ich ihn auch in seine Schranken zu weisen. Schauen wir auf die letzten Jahrhunderte unserer Kirche und unserer Gemeinschaften zurück. Wie sehr haben wir in Christus ruhend unsere Identität von der Mitte her bestimmt und konnten dann Geschwister einbeziehen oder auch uns kritisch auseinandersetzen, wo es notwendig war, von dieser Mitte her. Und wie sehr haben wir oft uns verschlissen in Abgrenzungen, weil uns selbst die Mitte fehlte. Den Test kann man machen, dass man sagt, was ist ein Christ? Gib mal ein Zeugnis. Fängt einer dann an mit Positionen oder mit Negationen? Also, ich bin Christ. Ich rauche nicht, ich tanze nicht, ich trinke nicht, ich esse kein Fleisch, ich esse kein Müsli. Wo ist meine Identität? Rede ich davon, wie sehr Christus mich überwältigt hat in seiner Liebe? Was ist uns zentral? Das heißt also, was bei den Korinthern nicht stimmte, war, sie waren nicht in sich ruhend. Sie waren nicht identisch. Sie waren nicht stark. Sondern sie waren so schwach, dass sie sich ständig abgrenzen müssen. Das gibt es ja nicht nur in der Kirche, das kennen wir auch in unserer Verwandtschaft, in unserer Umgebung. Mir fallen viele Beispiele in meinem Beruf ein. Ich habe mit dem Kanzler der Universität die Tage gesprochen, mit dem ich zusammen in einer Gebetsgemeinschaft bin. Das ist eine ganz wunderschöne Sache in Tübingen, wenn man mit dem Kanzler der Universität sich zusammen zum Gebetsfrühstück trifft. Und der hatte auch, nachdem er 400 Professoren hat unter sich, der hat auch gesagt, wenn jemand schwach ist und Minderwertigkeitsgefühle hat, dann wird es anstrengend. Die kämpfen und streiten und jede halbe Assistentenstelle, jeder Schreibtischstuhl wird gleich zur Lebensfrage, weil man aus der Schwachheit heraus nicht ruht, nicht souverän ist und kämpfen muss. Ihr versteht mich richtig. In der Wahrheit war Paulus ein Kämpfer, von der Mitte her. Um Gottes Willen, um der Menschen Willen hat er gekämpft. Aber er hat nicht gekämpft, weil er schwach ist. Er hat gekämpft, weil er stark ist. Die Frage ist, wie erwachsen sind wir und wie zentral sind wir in Christus als unserer Mitte? Wie sehr müssen wir noch die Wahrheit halten und finden, Heilsgewissheit klammern? Und wie weit haben wir verstanden, dass Christus mich hält? Und dann kann ich vieles loslassen. Ich bin angstfrei in dem Maß, wie ich stark bin in ihm. Jemand, der geistlich ist, darf auch geistlich gesinnt sein. Also erwachsen werden hat nicht nur mit Hausaufgaben zu tun und mit, ja, man hat wenig Taschengeld und irgendwann mal wird man erwachsen und dann geht es einem besser. Sondern erwachsen werden ist ein Prozess des Freiwerdens, des Starkwerdens. Ein Erwachsenwerden im Glauben macht stark. Ein Erwachsenwerden im Glauben macht mich gewiss dessen, was ich habe. Wie hat sich der Zank und der Streit und die Eifersucht geäußert? Der eine sagt, so haben wir es bei der Taufe schon gehört, Paulus nimmt das Thema ja auf von 1. Korinther 1. Ich gehöre zu Paulus, ich gehöre zu Petrus, ich gehöre zu Apollos. Schwache Menschen definieren sich über andere und anderes. Sie ruhen nicht in sich selbst. Jetzt müssen wir gerecht sein. Für ein Kind in Christus ist das normal. Als ich zum Glauben kam, da gab es meinen CVM-Leiter, der war mein Vorbild. Dann habe ich bei den Fackelträgern viel gewonnen. Major Thomas, durch den bin ich direkt zum Glauben gekommen, der verkörperte für mich geradezu das Evangelium. Also Paulus, Luther und Major Thomas, das war so eine Reihe, als wäre das Großvater, Sohn und Enkel. Nicht? Die gehörten so in eine Reihe. Und der Dwight Wadsworth, der dort dann die Freizeiten der Klostermühle hat, das waren so Väterfiguren des Glaubens. Für einen, der jung zum Glauben kommt, ist es legitim, wie für ein kleines Kind, durch Identifikation mit einem menschlichen Vorbild sich Orientierung zu holen. Aber wenn ich von Menschen abhängig bin und bleibe, wenn ich nicht Christus selber finde und Christus selber, der Unverfügbare, der Nichtsichtbare, für mich zur Mitte wird, dann bin ich noch nicht erwachsen geworden. Ich gestehe, dass es für mich eine Hilfe war, dass in meiner Umgebung gerade die Vaterfiguren dann in irgendwelchen Situationen mir mal Unrecht getan haben, mich enttäuscht haben. Das hat mir zunächst wehgetan, weil ich sagte, aber durch die bin ich doch zum Glauben gekommen, die müssen doch vollkommen sein. Aber ihre Unvollkommenheit stupste mich auf die Nase, dass ich sagte, halte mal, an wen glaubst du? Glaubst du an deinen Jugendleiter, an deinen Pastor? Glaubst du an den Leiter dieses Freizeitheims? Oder glaubst du an Christus? So wenig du selbst vollkommen bist, sind andere Menschen vollkommen. Und die Menschen loszulassen, die mich auf Christus hinweisen, das bedeutet, zu Christus selbst vorzudringen. Menschen sind für uns Wegweiser. Jemand aber, der einen Wegweiser umarmt und knutscht ihn, weil er das Ziel des Wegweisers so toll findet, der kommt nie ans Ziel. Hätte ich bei der ersten Auszeichnung von Langensteinbach heute Morgen die Bremse reingehauen, wäre rausgesprungen, hätte das Schild von Langensteinbach umarmt und hat gesagt, da will ich hin, hier bleibe ich, dann wäre ich jetzt nicht hier und den Vormittag wäre ich auch nicht bei der anderen Gruppe gewesen. Das heißt, es ist ein Missverständnis, wenn wir Menschen, die Wegweiser zu Gott hin sein wollen, mit dem Ziel verwechseln. In der menschlichen Liebe, die unvollkommen, aber greifbar ist, lernen wir, Gott zu lieben, der vollkommen liebt, alleine vollkommen liebt, aber eben nicht unmittelbar sichtbar ist und insofern für uns nicht so greifbar ist. Menschen haben eine Funktion. Ich habe euch als Vater im Glauben gezeugt, sagt Paulus. Das ist eine vollmundige Aussage. Ich kümmere mich um euch wie eine Mutter und sorge mich, sagt er zu den Galatern. Das ist eine vollmundige Aussage. Aber Paulus war eine gute Mutter und ein guter Vater im Glauben. Er hat seine Kinder von sich selbst auf Christus hin losgelassen. Tun wir das? Ich meine, haben wir selbst schon unsere Vater- und Mutterfiguren um Christi willen losgelassen und gesagt, sie waren Wegweiser auf Christus, sie müssen nicht vollkommen sein, sondern sie dürfen Mensch sein wie ich, aber von ihnen habe ich Entscheidendes gelernt und umgekehrt. Haben wir als Väter und Mütter im Glauben das eigentlich immer bewusst gehabt, dass uns Menschen anvertraut sind wie leibliche Kinder, als eine Leihgabe, dass aber unsere geistlichen Kinder nicht dazu da sind, uns zu bestätigen, sondern dass sie dafür da sind, dass wir sie auf Christus hin erwachsen werden lassen. Das ist gar nicht so einfach. Das ist nicht so einfach, wenn wir leibliche Kinder haben, sie loszulassen und zu merken, dass sie uns nicht mehr brauchen und zu sehen, das ist genau das Ziel von Erziehung, Selbsterübrigung. Und es ist deshalb nicht so einfach, weil wir ja sie lieb gewinnen und natürlich gerne, und dann werden wir fleischlich, uns daher verstehen. Ich bewundere Paulus, dass er sich so einsetzt für seine Kinder in Christus und dass er sie so loslassen kann. Hätte es mir nicht geschmeichelt, wenn es in Tübingen eine Partei gäbe, die sagen, wir sind die Eckstein-Partei? Das hat doch was. Wir sind die Lahö-Partei? Das hat doch was. Aber Paulus sagt, nein, wir sind Diener Jesu Christi. Wir haben weder den Bau begründet, in dem Sinne, dass wir das Fundament wären, noch können wir in der Natur wachsen lassen und jedes Frühjahr, diesmal kam es etwas später, aber wir haben gesagt, lasst es später anfangen, das Wochenende ist genau geplant, so kam es jetzt auch, dass ihr es hier blühen seht und habt die Anschauung, was Frühling und Aufbruch bedeutet. So haben im Alten und Neuen Testament die Juden und Christen immer das Wachsen in der Natur als unmittelbaren Ausdruck des Schöpferwirkens Gottes gesehen. Gott alleine kann es wachsen lassen. Das Wunder, dass ein toter Wald im Frühjahr plötzlich wieder aufblüht, die Wiesen grün werden, die Blumen, die wir nicht mehr gesehen haben, aus dem Boden kommen. Das ist das Wunder des Lebens, das unverfügbar ist, was immer wir vorher beschnitten haben, vertikutiert haben. Aber das Wunder des Lebens können wir nicht machen. Selbst Zurücknahme gehört zum Erwachsenwerden. Das Loslassen von Ansprüchen, das Loslassen von Dingen, die mir anvertraut sind. Verantwortung übernehmen im Loslassen. Ich bleibe für meine geistlichen Kinder nur wertvoll, wenn ich immer verstehe, dass sie Christus gehören und niemals mir. Das ist eine ganz große Gefahr. Und jeder von euch, der mit Menschen zu tun hatte in Seelsorge, Jugendarbeit, Gemeindearbeit, kennt um diese Gefahr. Denn wir lieben es, gebraucht zu werden. Wir lieben es, gebraucht zu werden. Aber was dahinter steht, ist eigentlich, dass wir es brauchen, geliebt zu werden. Und das ist nicht dasselbe. Wir lieben es, gebraucht zu werden. Aber was dahinter steht, ist, wir brauchen es, geliebt zu werden. Die Gefahr ist immer ganz groß, dass die Menschen, die mir anvertraut sind, von mir missbraucht werden zur Selbstbestätigung. Und dann können sie nicht geistlich werden, sondern ich halte sie selbst an der Flasche. Ich entwöhne sie nicht, sondern ich binde sie an mich. Eine ganz große geistliche Aufgabe, Menschen in der Fürbitte Christus zu übergeben und sie selber auf Christus hinzuweisen und nicht auf mich. Was ist nun der Kernpunkt der Fleischlichkeit? Die Äußerung war Zank, Streit, Abgrenzung, Parteiung, Egoismus. Aber was ist das Wesen? Was ist das Grundproblem, können wir auch sagen, bei der Unterscheidung von fleischlich und geistlich? Nun, wir haben teilweise im Druck auch hervorgehoben in 3 Vers 11 die Kernaussage des ganzen Kapitels. Einen anderen Grund kann niemand legen als den, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Christsein bedeutet Jesus Christus. Niemand anderes und nichts anderes. Wir stimmen sofort mit den Korinthern und mit Paulus in der Sache überein, wenn es um das Christwerden geht. Jeder, der bewusst Christ geworden ist, würde sagen, das Fundament meines Lebens ist Jesus Christus. Denn wenn wir als Ungläubige vom Evangelium erreicht werden, wenn wir Sünden vergeben bekommen, Da ist uns klar, hier bin ich Empfangender. Zum Glauben kommen heißt mit leeren Händen vor Gott treten und sich beschenken lassen. Das heißt, beim Christwerden haben wir das geistliche Prinzip in der Regel verstanden, sonst wären wir gar nicht Christ geworden. Ich werde nur dadurch Christ, dass ich meine Hände vor Gott öffne und lasse mir Vergebung schenken, lasse mir den Heiligen Geist schenken, den kann ich ja nicht machen, ich kann ihn mir auch nicht verdienen, das ist ganz klar. So wurde ich mit 15 Christ und war überwältigt dankbar, weil ich gemerkt habe, das, was mir hier geschenkt worden ist, das hätte ich mir nie selbst machen können, überwältigt in der ersten Liebe von dem, was mir Gott schenkt. Der Selbstwiderspruch der Korinther, der Selbstwiderspruch in meinem eigenen Leben kam jetzt, dass ich geistlich begonnen hatte und dann aber die Regeln umschrieb und das Spiel wechselte. Ich habe im Geist angefangen, wie er den Galatern mal vorwirft, und im Fleisch wollte ich es vollenden. Was heißt das? Meine Vorstellung war, so viel hat Gott mir geschenkt bei dem Beginn. Jetzt erwartet er von mir, dass ich auch etwas von mir aus dazu beitrage. Er hat mich beschenkt, jetzt muss ich zurückschenken. Richtig ist natürlich daran, dass Gott sich an unserer Dankbarkeit freut. Aber mit dem Dank ist das so eine Sache. Wir sind hier im Badischen, nicht? Dann darf ich schwäbische Beispiele erzählen, nicht? Wenn man im Schwäbischen ein Geschenk macht, dann wird man nach dem Preis gefragt, damit der Schwabe dann bei nächster Gelegenheit auf den Cent genau plus einen Cent zurückschenken kann. Man lässt sich nicht gerne etwas schenken. Wenn bei der Konfirmation etwas geschenkt wird, schreib bloß auf, von wem wir was bekommen haben, damit wir, wenn das Kind Konfirmation hat, es zurückgeben. Als Schwaben, ich bin schwäbisch eingeheiratet und längst durch mein Lebensalter auch schwäbisch etabliert, als Schwaben versuchen wir bis zur Rente unser Häuschen zu finanzieren. Das sollten die Norddeutschen auch machen, das ist vernünftig. Jetzt kommt aber der Haken. Und bis zum jüngsten Tag wollen wir unsere himmlischen Wohnungen finanziert haben. Und das geht daneben, denn das kriegen wir nicht hin. So klein ist die Hütte bei Gott nicht, dass wir auch nur einen Stein dazu beitragen können. Und Gott verkauft uns keine Häuser gegen Eigenleistung. Das ist nicht vorgesehen. Die himmlischen Wohnungen sind von dem auferstandenen Christus vorbereitet. Da musst du nicht zum Pinsel greifen und nicht mehr nachnageln. Da ist alles perfekt. Unser Problem ist, dass wir am Anfang unseres Glaubens von der Gnade uns her verstehen. Die Fortsetzung des Glaubens kippt aber dann mit Adam und Eva in die Leistung hinein. Und je länger wir weg sind von der ersten Liebe, desto mehr merken wir, der Anfang unseres Glaubens wird von uns gar nicht mehr als Geschenk verstanden, sondern als Kredit mit Zins und Zinseszins. Und mancher von uns kann, so habe ich selbst als junger Mensch erlebt, in den 2 Jahren direkt nach meiner Bekehrung, richtig in Druck geraten, dass er sagt, wie mache ich das jetzt, dass ich geistlich werde? Wie kann ich Gott das danken? Wie missioniere ich Menschen? Ich will Bibel lesen. Wie macht man das? Wie macht man stille Zeit, wenn man laut ist? Wie redet man, wenn man schweigen will? All das ist furchtbar kompliziert. Wie bete ich eine halbe Stunde, ohne mich zu wiederholen? Das kann stressig werden. Wie kann ich in einer Gebetsgemeinschaft was Originelles formulieren, wenn 7 vor mir gebetet haben? Alle haben mir die Anliegen schon weggenommen. Meine Güte, ist das stressig, Christ zu werden. Ich soll immer lächeln, wenn mir zum Heulen ist. Dann wird mein Gesicht zur Grimasse. Wir können uns so verkrampfen, wenn wir geistlich beginnen und fleischlich fortsetzen. Es ist in diesem Hause und diesen Mauern nicht neu, aber wir müssen es uns selber immer wieder sagen. Die Heiligung wird genau nach den gleichen Regeln gelebt wie die Rechtfertigung. Die Rechtfertigung ist alleine gegründet auf Jesus Christus. Jetzt bitteschön baut eure Hütte der Heiligung nicht auf ein anderes Fundament irgendwo in den Sumpf und in das Moor, dann sackt euch die Mauer ab und ihr habt nichts davon. Paulus sagt, es gibt nur ein Fundament, Jesus Christus, der für mich aus Liebe Gestorbene, der für mich Auferstandene. Ich kenne, sagt Paulus, keine andere Weisheit. Ich möchte euch nichts anderes verkündigen als Jesus Christus, den Gekreuzigten. Paulus war einer, der so aktiv wie keiner von uns um die Welt zog, der so dynamisch verkündigte, wie sicherlich keiner von uns, auch die Hauptamtlichen nicht. Aber er war einer, der nichts kannte als Mitte seines Lebens, als Schatz in seiner Burg der Identität, als Jesus Christus allein. Das war seine ganze Weisheit. Alle Bildung, die meinte, zu Christus was dazu zu tun, war für ihn Torheit. So sagt es dieser Text. Und hier redet ja keiner, der die Schule in der Grundschule abgebrochen hat und jetzt seine Nichtbildung rechtfertigen muss, sondern Paulus war ein gewiefter Mensch. Ich selber rede, dann darf ich es mal sagen, zu euch als Professor und betone das. All das trägt nichts dazu bei. Es ist das einzige Fundament Jesus Christus. Wenn du dann noch Theologie studierst, um zu erkennen, dass alleine Jesus Christus die Grundlage deines Lebens ist, dann mach auch das noch. Wenn du Volkshochschulkurse und regelmäßige Besuche in der Lahöhe damit verbindest, um zu erkennen, dass alleine die Gnade dich trägt, dann mache das gerne. Aber meine nie, du könntest deine Hütte neben das Fundament bauen. Das bewährt sich weder bei deinem Eigenheim noch bei deinen himmlischen Wohnungen. Wie entlastend ist es zu erkennen, dass Erwachsenwerden im Glauben die Erkenntnis ist, ich muss nicht selbst das Fundament meines Lebens legen. Gott schaut auf mich und sieht seinen Sohn Jesus Christus. Und in Gottes Augen habe ich das Wesen und das Sein seines Sohnes Jesus Christus, obwohl meine ganze Gesinnung, mein ganzes Verhalten völlig anders liegt. So fing es an, das ist die Rechtfertigung des Gottlosen aus Glauben. Und so sieht Heiligung aus. Die Heiligen in Korinth sollen sich von Christus her verstehen. Das klingt einfach, es ist aber gar nicht so einfach. Das ist eine Einübung im Erwachsenwerden, dass wir unseren Willen, dass wir unsere ganze Übung, dass wir unseren Verstand darauf verwenden, zu sagen, wie kann ich erwachsen werden im Glauben, indem ich mein ganzes Leben heilige. Damit meine ich nicht weltfremd werde, damit meine ich nicht Vegetarier werden, das darfst du gerne aus gesundheitlichen Gründen, aber nicht aus theologischen Gründen, sondern dass ich sage, all, was mein Leben ausmacht, soll für ihn geöffnet sein. Das bedeutet geistlich sein. Heiligung bedeutet Öffnung für Gott. Heiligung bedeutet Weihe Gott gegenüber. Klar meine Gaben. Klar auch mein Geld. Klar meine Zeit. Aber das sind nicht die Dinge, um die es eigentlich geht. Mehr noch als die Kombination von deinem Tresor interessiert den Heiligen Geist der Schlüssel zu den Zimmern, die du nicht öffnest für andere Menschen, nicht einmal für dich selber. Der Schlüssel zu den Zimmern, wo ich mein Angewiesensein, meine Schuld, meine Sorgen, meine Wut, meine Aggression, all das Niederschmetternde meiner Kindheit und Lebenserfahrung verschlossen habe. Wir meinen immer, Gott will von uns das Beste. Das will er auch. Wichtiger noch aber als das Beste ist das Schlechteste unseres Lebens. Er will unsere Torheit, er will uns, wie wir sind. Und wenn wir im Gebet verlegen werden, was sage ich denn, wenn ich eine halbe Stunde lang beten soll? Nicht? Die jungen Leute hatten heute eine halbe Stunde stille Zeit zwischen zwei Vorträgen. Nicht? Und dann sagt man, was macht man jetzt eine halbe Stunde, wenn man das ernsthaft füllen will? Ja, gute Sprüche, die habe ich morgens schon in der stillen Zeit verbraucht. Was soll ich Gott Neues sagen? Gott will gar nichts Neues hören. Er will uns hören, immer wieder aufs Neue. Erwachsen werden im Glauben bedeutet, die eigene Kindheit vor Gott zu öffnen. Erschütternd, ich habe es schon mal erzählt, war, als ich mitbekam, dass in einem Professorenkreis eine ältere Gattin eines Professors erschüttert mit 85 plötzlich erzählte, als ich kleines Kind war, durfte ich nie zu meiner Mutti ins Bett gehen, als Gewitter war. Alle, die da saßen, waren völlig verlegen und betröppelt. Aber was zeigte das? Dass hier ein Mensch 85 Jahre das Leid seines Lebens in seinem Herzen verschlossen hatte und hat es nicht rausgelassen, weil er Angst davor hatte, was passiert, wenn er es zulässt und rauslässt. Wie reich wird unser Gebet, wenn wir erwachsen werden im Glauben, indem wir Kind werden vor Gott, indem wir Gott gegenüber schwach werden, vor Gott töricht werden. Dann werden wir wahrhaft weise, wie der Korintherbrief in so einer seltsamen Widersprüchlichkeit es zum Ausdruck bringt. Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Und das zweite, Vers 16. Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch wohnt? vor lauter kritischer Auseinandersetzung im 1. Korinther 3 kann man diese Aussage fast überlesen, weil er vorher und hinterher immer kritisiert. Das ist für Paulus das Zentrale. Was macht einen Christen zum Christen? Nicht die eigene Entscheidung. Darin äußert sich das Christsein. Nicht der Wille zu glauben, der ist Wirkung des Heiligen Geistes. Nicht, dass wir beten und versuchen, moralisch gut zu leben. Das alles sind Früchte des Geistes, Frucht des Geistes. Sondern das Wesen eines Christen besteht darin, dass er Tempel Gottes ist. Das ist jetzt, weil wir keine Tempel haben, für uns zunächst ein fernes Bild. Was bedeutet das? Nun, Israel pries sich selig, dass sie einen Ort hatten in ihrem Land, nämlich Jerusalem, dass in Jerusalem ein Berg war, nämlich der Zion, und auf dem Zion ein Gebäude, nämlich der Tempel. Und dieses Gebäude hatte die Verheißung, dass Gott sagt, hier will ich gegenwärtig sein. Und der Gnadenthron, die Kaporet, das Sühnmal dort, war der Ort, an dem Himmel und Erde sich berührte. Die Juden haben nicht gedacht, dass die Stiftshütte jetzt oder später der Tempel praktisch Gott menschlich als Wohnung dient. Sie haben auch nicht gedacht, es wäre der Thron, auf dem man Gott unmittelbar anfassen kann und sieht. Sie waren viel spiritueller, sie waren viel geistlicher in dem, was sie sagten. Sondern die Ebene über der Bundeslade trug die Verheißung, hier berühren sich Himmel und Erde, denn Gott offenbart sich hier, erscheint hier, er spricht von hier aus, so schon in der Stiftshütte und so im Tempel. Ein Jude ist freudig gepilgert nach Jerusalem, um Gott nahe zu sein. Und pries sich selig, dass er ein Haus hatte. Und wenn man die Waldpsalmen liest, dann merkt man, welche Freude ist, wenn man sich wieder traf. Wie ist es im Neuen Testament? Wo haben wir unsere Wohnung? Ihr kommt gerne zur Lahö oder zu einer anderen Gemeinde, das ist ganz prima. Aber um Gott zu treffen, müsst ihr nirgendwo hingehen. Denn Gott wohnt in uns. Das heißt, das Geistlichsein bedeutet, von Gott selbst bewohnt zu sein. Das ist das Wesen eines Christen. Wir sind ein seinsmäßiges Wir. Das ist nicht emotional gedacht, nicht gefühlsmäßig gedacht. Schön, auch wenn wir es mal fühlen. Aber das ist nicht das, was trägt. Sondern Gott verspricht uns, in seinem Geist in uns zu sein. Und das ist unser Sein und Wesen. Und das haben wir ungeachtet unseres eigenen Eindrucks. Geschenkt haben wir dies. Erwachsen werden wir im Glauben, wenn das zur Grundlage unseres Lebens wird. Und wenn wir uns von daher verstehen, dass Christus in uns wohnt. Galater 2, Vers 20 hat Paulus dies genauso formuliert, nämlich den Gegnern gegenüber, die meinten, es beginnt zwar mit Gnade, aber jetzt muss das Gesetz und die Leistung dazukommen. Wir müssen Gesetzesvorschriften in unserer Gemeinde wieder einführen. Und er sagt, ich bin dem Gesetz abgestorben. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch eigentlich nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Erwachsen werden im Glauben bedeutet zu erkennen, dass nicht ich Christ sein muss, dass alleine Christus Christ sein kann. Und ich verspreche euch, es wird in eurer Biografie immer wieder, wenn ihr es schon erkannt hattet, und es wird, wenn ihr es noch nie erkannt habt, ganz grundlegend eine völlige Wende sein. Du musst nicht erwachsen sein. Du darfst Gottes Kind bleiben. Und du wirst erwachsen, indem du erkennst, dass du angewiesen bleibst auf Gott. Warum ist das so? Nun, wir denken immer in Analogien zu Menschen. Erwachsen werden bei Menschen bedeutet, Eltern erübrigen. Ohne Eltern den ersten Urlaub machen, ohne Eltern die erste Wohnung beziehen, ohne Eltern das erste Geld verdienen. Das sind Ausdrucksformen der Erübrigung. Ich bin erwachsen, weil ich nicht mehr abhängig bin. Wenn wir von Gott reden, reden wir aber nicht von einem menschlichen Vater, sondern wir reden als Geschöpfe vom Schöpfer. Wir reden als Seiende vom Sein selbst. So sagt Jesus ja auch im Johannesevangelium, ich bin das Licht, ich bin das Leben, ich bin die Auferstehung. Was kannst du ohne das Leben tun? Was kannst du ohne Licht erreichen? Was könntest du ohne Liebe sein? Nichts. Als ich heute Morgen aufstand, wäre ich nie auf die Idee gekommen zu sagen, heute versuche ich mal den Tag rumzubringen ohne das Leben. Bin ich zu eitel, von der Liebe abhängig zu sein? Würde ich morgens aufstehen und sagen, also heute versuche ich es mal ohne die Liebe? Ich wäre ja töricht. Das heißt, unser Angewiesensein auf Liebe, unser Angewiesensein auf Leben ist uns so selbstverständlich, dass wir uns töricht vorkämen, wenn wir sagen würden, jetzt schalte ich mal das Licht ab und bin überrascht, dass Dunkelheit kommt. Ich nehme mir das Leben und gucke, was dann passiert. Das wissen wir. Ohne Leben hätten wir den Tod. Gott als Schöpfer ist das Leben selbst. Man kann nicht Gott gegenüber erwachsen werden. Man kann nur vor Gott erwachsen werden. Jemand wird weise und erwachsen, wenn er weiß, dass er immer Gottes Kind bleibt. Denn Gott ist kein Mensch. Er ist nicht der größere Paulus oder Apollos oder Kephas, sondern er ist mein Gegenüber, das mich geschaffen hat. Wie viel Religion haben wir schon in den Sand gesetzt? Wie viel Glaubenswachstum und Heiligung haben wir auf das falsche Fundament gesetzt, weil wir dachten, Frömmigkeit bedeutet, Gottes Gnade im eigenen Leben überflüssig zu machen. Wir werden immer größer, immer selbstständiger, wir können es immer besser. Aber das ist gar nicht das, was Gott will. Er will das Gegenteil. Beansprucht mich immer mehr. Was macht den Tempel zum Tempel, dass Gott in ihm wohnt? Und wir streichen die Säulen nochmal neu, wir vergolden mit Plattgold die Dekoration und meinen, jetzt werden wir ein immer besserer Tempel. Aber wenn Gott nicht drin ist, hat Israel nichts von allem Plattgold. Es ist vollkommen sinnlos. Und ein drittes noch, der Text ist reich, wie ihr merkt. Er macht hier deutlich an sich selber und den Mitarbeitern, aber das ist natürlich eine Lektion für die Gemeinde. Wir können auf dieses Fundament ganz verschieden aufbauen. Ja, es stimmt. So sehr wir aus Gnaden gerechtfertigt sind und das Leben geschenkt ist, hört unser Leben ja nicht bei der Bekehrung auf, sondern es fängt an. Und wir können ganz verschieden aufbauen auf dieses Fundament. Gold, Silber, Edelsteine, Holz, Heu oder Stroh. Als junger Christ habe ich lange gerätselt, was sind denn die symbolischen Bedeutungen für das Verschiedene, bis ich kapiert, es geht um zwei Gruppen. Gold, Silber, Edelstein kann durch Feuer nicht zerstört werden. Im Gegenteil, Edelmetalle können sogar mit Hilfe von Feuer noch isoliert werden von dem, was Schlacke ist. Und insofern werden sie noch gereinigt durch das Feuer. Holz, Heu und Stroh hat im guten Feuer keine Chance zu überleben. Das heißt, in der Tat, in unserem Leben gibt es ganz Verschiedenes, was wir leben. Bestehendes und Vergehendes. Das gilt schon innerhalb des Lebens. Diejenigen von uns, die älter sind als 14, und Einzelne sind das, die gucken zurück auf ihr Leben und sagen, was war ich damals so dumm, dass ich da geklammert habe? Warum habe ich mir das so zu Herzen genommen? Warum habe ich mich so da investiert? Warum habe ich es da so übertrieben? Das heißt, schon innerhalb eines Lebensweges gucken wir zurück und einiges bleibt bestehen. Da können wir uns heute noch dran erinnern, wenn wir nachts schlaflos sind und dankbar werden drüber, weil wir sagen, das sind Dinge, von denen ich heute noch zehre, die ich nochmal wiederholen würde. Anderes aber vergeht. Man muss uns nur fragen, was würdest du in deinem Leben gerne wiederholen? Da könnte es sein, dass du sagst, na, in Summe sind es vielleicht 2 Monate, wenn ich alles zusammenrechne. Und manches, da bin ich ganz froh, dass es nicht nochmal wiederkommt, weil es vergänglich ist. Es ist all das früher so ernst genommen mit Tränen und Leidenschaft und Fleiß und es ist wie Schall und Rauch vergangen, schon innerhalb dieser Zeit. Anderes aber lohnt sich und bleibt bestehen. Das, was Paulus hier sagt, ist, es gibt am jüngsten Tag, wenn Christus wiederkommt, eine neue Perspektive auf unser gesamtes Leben. Es ist der Tag der Wahrheit, wenn dieser Christus, der unser Fundament ist, uns begegnet und wir in seinem Licht, in seiner Wahrheit und Liebe unser ganzes Leben Revue passieren lassen. Man muss mehr daran denken, nicht nacheinander, sondern so eine Panoramasicht, wie es manchmal Menschen, wenn sie abstürzen und eine Nahtoderfahrung haben. Nicht ihr ganzes Leben steht vor ihnen, das ganze Panorama unseres Lebens und wir sehen es in den Augen seiner Liebe und in den Augen seiner Wahrheit. Und dann findet eine Umwertung statt. Warum erzählt das Paulus in diesem Zusammenhang? Nun, Christsein bedeutet ja nicht nur glauben und lieben, sondern Christsein bedeutet auch hoffen. Der geistliche Christ lebt nicht in den Tag hinein, sondern er reflektiert seinen Tag vom Ende seines Lebens her, vom Ziel seines Lebens her. Hoffnung ist die Fähigkeit, vom Ende her zu denken. Vom Ende her zu denken. Nun sagen wir, die Gerichtsthematik ist aber nichts, woran ich so gerne denke. Was hat das mit Hoffnung zu tun? Das ist ja mehr Angst. Nein, nein, sagt Paulus. Er selbst aber wird gerettet werden. Er schafft hier nicht die Rechtfertigungslehre ab. Das heißt, der Mensch besteht vor Gott nicht aufgrund seines gelebten Lebens. Der Mensch besteht, das war die Entdeckung des Paulus, die Entdeckung auch Luthers, das war die Entdeckung auch hier all derer, die von der Gnade gepredigt und sie geglaubt haben. Der Mensch lebt natürlich von Christus und seinem Kreuz her. Aber gleichwohl gilt, dass unser Tun nicht neutral ist, sondern dass wir in unserem Leben Leben gestalten können, Leben fördern können, Sinnvolles tun können oder negativ auch Vergängliches. Dies wird sich vom Ende her erweisen. Wozu sagt er das? Nun, um das Tun zu motivieren. Wir sollen es lernen, das heißt erwachsen sein, vom Ende her zu denken. Können das Kinder nicht? Na, ganz junge Kinder können es noch nicht. Ganz junge Kinder können nicht aus dem Schatz der Vergangenheit schöpfen, der ist auch noch relativ klein von der Zeit her, und sie können auch nicht abstrahieren von ihrer Gegenwart, sie leben im Hier und Jetzt. Erwachsene haben den Schatz der Vergangenheit und wenn es ihnen schlecht geht in der Gegenwart, sie irritiert sind, trostlos und traurig sind, dann sollen sie sich des Schatzes in Dankbarkeit erinnern und in Hoffnung wissen, weil sie erwachsen sind und reif. Es kommt eine andere Zeit, dann werde ich zurückschauen und werde auch diese Situation annehmen können und mit ihr versöhnt sein. Von vorne her denken. Die spannende Frage, und damit komme ich dann zur Diskussion. Was motiviert uns? Was motiviert uns in unserem Verhalten? Nun, bei einer Religiosität, die auf sich selbst bezogen ist, bei einem fleischlichen Christsein, ich habe gesagt, den Begriff gibt es eigentlich gar nicht, kann es sein, dass wir negativ motiviert sind. Die Ethik gründet in der Vermeidung von Strafe. Warum bist du zum Glauben gekommen, habe ich mal jemand gefragt, damit ich nicht in die Hölle komme. Das war eine zutreffende, aber keine hinreichende Antwort, denn das alleine macht den himmlischen Vater doch nicht glücklich. Nicht? Das heißt, dass wir zur Vermeidung der Strafe bestimmte Dinge unterlassen oder andere tun. So kann man einen Staat regieren, so kann man auch Tyrann sein und so kann man auch die strengsten Regeln durchsetzen, dass man Strafe androht. Christen, die nur motiviert sind durch die drohende Strafe, damit mich Gott nicht bestraft. Warum missionierst du? Weil sonst Gott das Blut von meinen Händen fordert. Punkt. Nicht? Die sind negativ motiviert. Die sind negativ motiviert. Das ist nicht hinreichend. Man könnte von unserem Text her jetzt sagen, und da gibt es andere Stellen auch im Neuen Testament, man kann es positiv wenden. Wir werden motiviert, etwas zu tun, um der Belohnung willen. Das hat schon bei uns als Kinder funktioniert. Wenn du mir im Haushalt hilfst, dann kriegst du eine Mark, damals war es noch D-Mark. Das heißt also, die ausstehende Belohnung motiviert mich zum Tun von einer Sache, die mir an sich nicht plausibel wäre. Nicht? Das heißt also, Belohnung als Motivation zum Tun. Nun kommt der Lohn im Neuen Testament ja immer wieder vor. Das heißt, bildlich gesprochen, in der Tat wird von einem Lohn gesprochen, den wir empfangen. Aber bedeutet das im Neuen Testament, dass wir einmal vor Gott treten und sagen, wo ist hier die Zahlstelle, wo kann ich meine goldene Krone abholen und verstecken uns dann in einem Winkel, um das für uns zu verbrauchen, wie als kleine Kinder eine Schokolade, die wir bekamen und schnell verstecken unterm Tisch, damit kein Geschwister mehr daran teilhaben kann. Nein, das Neue Testament hat die Rede von der Belohnung immer nur als übertragen, als beispielhaft. Denn was machen die Heiligen in der Offenbarung mit ihren goldenen Kronen, die sie bekommen? Nun, sie legen sie ja Jesus zu Füßen. Ich habe schon Heiligungsdebatten gehabt, da ging es darum, dass die Brüder, die Schwestern waren nie so fleischlich in der Vergangenheit, sondern das waren meistens Brüder, darum stritten, wie sie auf dem Podestle möglichst weit nach oben kommen und wie sie durch ihre Heiligung eben die Stufen erreichen, damit sie an anderer Stelle sind und vor dem anderen Bruder in ihrer Gemeinschaft nach oben kommen. Heiligung motiviert, dort werde ich einmal ausgezahlt werden. Es ist so, wenn du deinem Nächsten hilfst, um der Belohnung willen, ist es immer noch besser, als wenn du ihm nicht hilfst. Und einen Hungrigen, den du speist, weil du Angst vor der Strafe hast oder weil du hoffst, im Himmel dafür belohnt zu werden, dem ist es immer noch lieber, du gibst ihm das Brot, als du enthältst es ihm vor. Aber unseren himmlischen Vater in seiner Liebe kann das nicht begeistern. Wenn Kinder nur zu mir kommen, wenn sie etwas wollen, dann ist die Oma spätestens beim dritten Mal frustriert. Nicht? Jahrelang melden sich Kinder nicht, wenn sie etwas wollen, dann melden sie sich. Und immer wenn eine Karte kommt oder ein Anruf, na Oma, wie geht's dir? Und ich weiß genau jetzt, der zweite Satz ist, kannst du mir mal 50 Euro rüberschieben? Nicht? Dann ist das nicht so furchtbar toll. Das heißt, für eine Beziehung ist die Motivation an Strafe und Belohnung nicht hinreichend. Dritte Möglichkeit. Das ist eine feinere Form der Belohnung, die Anerkennung. Ich erinnere mich noch dran, dass wir einmal, als die Mutter beim Friseur war, gedacht haben, als die drei Männer, also Vater und die beiden Söhne, jetzt machen wir unserer Mutter eine Freude und putzen die ganze Wohnung, was sie auch sofort sah, aber nicht, weil sie sauber war, sondern alles verschmiert war. Aber die Absicht war eine gute. So haben wir auch den Wagen meines Vaters geputzt und er hat den Lack kaum noch wiedererkannt anschließend. Nicht? Das heißt, warum haben wir das gemacht? Hätte der Vater gesagt, ich gebe euch 5 Mark, wären wir zu Tode beleidigt gewesen. Das wäre ein Missverständnis. Wäre die Mutter nach Hause gekommen und hätte gesagt, ich gebe euch allen 1 Mark für die Stunde, dann wären wir beleidigt gewesen. Wir wollten etwas anderes. Belohnung auf einer höheren Ebene, auf einer persönlichen Ebene. Wir wollen Anerkennung. Auch eine Form der Belohnung, aber auf einer höheren Ebene der Anerkennung. Hier kommen wir merken es, es sind Schritte der Steigerung, wir kommen der Sache näher. Es ist bei der Anerkennung immerhin schon mal im Blick, dass ein Gegenüber meine Orientierung ist, nicht einfach nacktes Geld oder himmlischer Lohn. Aber ich komme immer noch aus einem Defizit heraus. Ich tue etwas, um etwas zu erreichen. Müssen wir bei Gott unser Leben heiligen und entsprechend seinem Willen leben, damit er uns anerkennt? Nee, umgekehrt. Er liebt uns vollkommen, wie wir sind, und alles, was wir tun, soll ja aus Dankbarkeit sein. Lukas 7 möchte ich nur in Erinnerung rufen. Der fromme Simon tut etwas, sicherlich nicht, um bezahlt zu werden von Jesus, dem Rabbi, von dem er da kein Geld erwartet. Er wollte Anerkennung, er wollte Aufmerksamkeit. Die Frau aber hat überwältigt von Liebe, hat sie Jesus geliebt und hat den Simon beschämt, weil sein Verhalten plötzlich vordergründig war. Es ging letztlich um ihn, um seine Gerechtigkeit. Er wollte weiterkommen. Nicht? Anerkennung ist schon besser als Strafe, besser als Belohnung, aber es ist in der Liebe noch zu wenig. Und viele scheitern in ihren Beziehungen, weil sie den anderen missbrauchen nur zur eigenen Bestätigung und zur Anerkennung. Dann gibt es ein Prinzip, das war in unseren frommen Kreisen durchaus sehr geläufig und das spielt auch, das findet auch in der Erziehung so statt. Das kommt als nächstes, nämlich die Orientierung an einer Ordnung. Ein gläubiger Teenager ging, so habe ich das als Student erlebt, zu seinen Eltern, die in der Gemeinschaft waren, und hat gesagt, ich möchte dies und jenes tun. Antwort der Mutter, nein. Frage der Tochter, warum nicht? Das sind immer diese Fragen, nicht? Antwort der Mutter, das macht man nicht. Das heißt, sie konnte es nicht begründen, sie konnte sich nur auf eine Konvention beziehen, auf eine Ordnung beziehen. Das heißt, bei uns macht man das nicht. Jetzt bin ich ja ein Gereister, das heißt, ich habe im Norden Christen kennengelernt, also heute ist das nicht mehr so bestimmt, da ist das längst durchmischt, aber in den 60er Jahren, 70er Jahren war das noch so. Im Norden habe ich Christen kennengelernt, die haben selbstverständlich Zigaretten geraucht. Obwohl wir damals schon Filme gesehen haben, was Zigarettenmissbrauch bewirken kann mit Lungenkrebs. Die haben aber beim Abendmahl schon Skrupel gehabt, Wein zu nehmen. Dann bin ich nach Ulbach gekommen und habe da in der Stunde gepredigt, als 19-Jähriger, als Schüler und fiel fast als Norddeutscher von der Stange, weil die selbstverständlich nach der Bibelstunde ihren Wein getrunken haben. Ja, das war ihr täglich Brot, nicht? Wir gingen mit den Bibelkreisen immer durch die Weinberge, da lebten sie. Wenn da aber einer sich unterstanden hätte, dann hätten Zigarettchen rausgeholt. Ja, dann hätte man ihnen den Heiligen Geist abgesprochen. Das macht man bei uns nicht. Das heißt, es wird gar nicht überlegt, was ist wir orientiert, was ist du orientiert, was entspricht dem Willen Gottes, sondern man vereinfacht das Verfahren, indem man sich einfach auf Regeln einigt und die müssen auf jeden Preis eingehalten werden. Bei Jugendlichen ist das die Phase, wo Kinder aggressiv werden, wenn einer die Regeln bricht. Nicht, wenn der bei Mau Mau pfuscht oder bei Mensch ärger dich nicht, dann sind die anderen ganz wild, weil die Ordnung die Orientierung ist und alle müssen sich an die Ordnung halten. Ist das Prinzip unseres Lebens, das Paulus will? Ist das Prinzip der Ethik im Neuen Testament? Nein. Was hat sich die Sünderin in Lukas 7 gedacht, als sie kam, überwältigt von Tränen ihre Herzlichkeit und Dankbarkeit ausdrückte und das kostbare Salböl, das muss ein Jahreseinkommen gewesen sein, was bei den Salbungen Jesu da vergeudet wurde, haben die Jünger auch gleich moniert im anderen Fall, dort ausgeschüttet hat aus Liebe zu ihm und hat seine Füße geküsst. Tat sie das, um Strafe zu vermeiden? Absurd. Tat sie das, um Belohnung zu kriegen? Absurd. Tat sie es, um Anerkennung zu gewinnen? Eben nicht. Sie war anerkannt. Sie war überwältigt, weil ihr viel geschenkt worden war. Und wie reagierte sie? Was war der Grund ihrer Ethik, ihres Verhaltens? Liebe. Und wir können ergänzen, Liebe und Einsicht in den Sinn, in die Notwendigkeit einer Handlung. Wenn wir auf dem Heimweg einen Menschen treffen, der an der Straße irgendwie schwach da niederliegt, weil er keine Kraft mehr hat, warum halten wir und helfen wir? Nun, wir tun es, wenn wir erfüllt sind vom Evangelium, aus Liebe und Einsicht in die Notwendigkeit. Hier braucht einer meine Hilfe. Das richtige Verhalten ist alleine das Verhalten aus Liebe und Einsicht. Dann bin ich auf dem Fundament Jesus Christus. Sollen wir die anderen abhaken? Nein, das müssen wir nicht. Denn in der Gemeinde und solange wir Menschen sind, ist es gar nicht so falsch, immer noch einen doppelten Boden zu haben. Ich nenne euch ein Beispiel. Wenn ich an einem Kindergarten vorbeifahre, dann sollte ich eigentlich voll auf die Bremse treten, alleine wenn ich das Schild des Kindergartens sehe. Das wäre aus Liebe und Einsicht. Manchmal bin ich aber so in Gedanken, dass es mir auch hilft, dass ich bei dem Kindergarten schon mal in eine Radarfalle getappt bin und dann plötzlich blitzt es innerlich bei mir auf mit dem fiesen roten Licht, an das ich mich erinnere und ich trete auf die Bremse in Erinnerung an die Radarfalle und dann habe ich Zeit zu überlegen, warum hast du jetzt eigentlich gebremst? Na, hier könnten Kinder über die Straße kommen. Das heißt, dass wir in unserer menschlichen Existenz manchmal durchaus auch mit den Hilfskonstruktionen der Vorstufen operieren, in der Kindererziehung und in der Gemeinde, dass andere nicht überflüssig ist. Aber es ist nie hinreichend. Nicht? Eigentlich sollte ein Theologe keine Radarfallen brauchen, um auf die Bremse zu treten, sondern Liebe und Einsicht sollten hinreichen. Da aber, wo der Theologe in Gedanken ist, ich muss euch gestehen, ich bin schon von euch weggefahren und war so begeistert, dass sie mich geblitzt haben. Aber das war nicht beim Kindergarten, sondern mitten im Wald. Das war wirklich fies. Und ich war nur begeistert. Aber lassen wir das. Bei Kindergärten sehe ich es ein, dass das Erleben, die Perspektive des Schadens der Strafe durchaus eine Hilfsfunktion haben kann. Paulus möchte, dass seine Korinther hier hinkommen. Er möchte, dass sie nicht sich an Menschen orientieren, nicht über Abgrenzungen sich definieren, dass sie nicht auf eigene Fundamente bauen, dass sie nicht in Trennung von Gott leben, sondern sich alleine von Jesus Christus her verstehen. Um seinetwillen alles tun, weil sie ihn lieben, und weil sie die Einsicht haben, dass das ist, was er in seiner Liebe will. Geistlich sind wir, wenn wir aus Liebe und Einsicht uns an dem orientieren, der aus der Einsicht in die Notwendigkeit Mensch wurde und aus Liebe für uns gelebt hat, ja sogar gestorben ist und auferstanden ist. Vielen Dank.
Lieber Vater, wir danken dir für das wunderbare Geschenk, das heute Nachmittag wieder aufgeleuchtet ist, dass du uns in deinem Evangelium machst, dass du dich selbst in deinem Sohn gibst und dass wir dir wertvoll sind und dass du uns liebst und dass du um deiner Liebe willen deinen Sohn dahingegeben hast, auf dass wir deine Gerechtigkeit geschenkt bekommen. Und danke, dass deine Treue auch für unser Leben gilt und dass du uns nicht lässt und dass deine Liebe uns trägt und hält, wie es dir gefällt. Gepriesen seist du. Amen.